SRF 2 Kultur.
Der Schweizer Literaturpreis ist eine Neuschöpfung des Bundesamts für Kultur. Gestern Abend wurde er als Auftakt der Solothurner Literaturtage zum ersten Mal vergeben. SRF Kulturredaktorin Monika Scherer, Sie waren gestern Abend vor Ort. Wie haben Sie die Preisverleihung erlebt?
Man kann sagen, es war eigentlich sehr festlich im Konzertsaal in Solothurn. Es war eine richtig helvetische Veranstaltung. In allen Landessprachen wurden Vorträge gehalten und Laudatien gehalten. Und Bundesrat Alain Berset war vor Ort und er sinnierte, und man muss sagen, wie immer geistreich, über den Sinn der Literatur, ob es sie überhaupt braucht und ob die Realität nicht stärker sei als die Fiktion. Und er gab dann auch die Antwort gleich selber.
Ohne Literatur wären wir Menschen nur umherirrende Teilchen, ohne tiefere Verbindung zueinander. Erst durch die Literatur erhält unser Weltempfinden Masse und Gewicht.
Ja, also erst dank der Literatur bekommt unser Leben Gewicht, kann man sagen.
Jetzt wurden gestern Abend die Preise verliehen, die Preisträger, die waren schon bekannt. Ein Preis, der ging ins Tessin.
Ja, genau. Also vielleicht zuerst zu den Preisträgern, die haben sich sehr unterschiedlich gefreut. Jean-Marc Lowe, der Reiseautor aus der Romandie, bedankte sich sehr kurz und schmissig und gedachte der Wichtigkeit der Arbeitsbienen. Dann war Fabio Pusterla, der Dichter aus dem Tessin, er zeigte sich eher demütig. Und eigentlich der Höhepunkt dieser Dankesreden war von der Erika Pedretti, der Dame der Kultur. Sie erzählte ziemlich frisch von der Liebe, wie sie zusammen mit ihrer Schwester ihr erstes Buch damals als junges Mädchen eigenhändig verbrannt hat und eigentlich entschieden hat, nie mehr zu schreiben.
Und dann gab es eben die Preise einerseits für die Autoren und andererseits aber auch für ein Festival.
Genau, also das Festival Babel, ein sehr junges Festival, es gibt es erst seit 7 Jahren, das sich auf Übersetzungen spezialisiert hat, wurde ausgezeichnet. Das findet immer im September statt in Bellinzona, lädt dort Autoren und Übersetzer ein aus einer bestimmten Sprachregion. Also im letzten Herbst war Polen zu Gast, ein Jahr vorher war es Palästina. Und Babel versteht sich eigentlich so als Sprachverständiger, will auch die kulturellen Brücken überwinden, und das machen sie als Festival eben nicht nur mit literarischen Veranstaltungen, sondern auch mit einem Kinoprogramm oder auch mit Kunstausstellungen aus den jeweiligen Gastländern. Und weil dieses Festival eben nicht nur für Übersetzungen zuständig ist, sondern auch für die Vermittlung von Literatur, gab es gleich 2 Schweizer Literaturpreise. Und das wiederum war eine sehr große Überraschung für den künstlerischen Direktor von Babel, für Vanni Bianconi, der eigentlich nur mit einem Preis gerechnet hat, wie er mir persönlich erzählte. Wir haben uns riesig gefreut, erzählt er, und waren dann total erstaunt, dass wir gleich 2 Preise gewonnen haben. Wir dachten zuerst, die Medien hätten mal wieder eine falsche Meldung veröffentlicht, eine Zeitungsente. Aber dann rief mich mein Präsident in London an und sagte, nein, ich habe ein offizielles Schreiben vom BAK bekommen und da steht drin, dass wir 2 Preise gewonnen haben.
Es ist ein großer Enthusiasmus über Skype.
Die haben sich via Skype unterhalten, die 2.
Also große Begeisterung in Bellinzona. Und Sie haben sicher auch gute Gründe, warum man jetzt nach Bellinzona reisen sollte ans nächste Babel im September.
Ja, ich denke, es wird sich lohnen. Also das sind die französisch sprechenden afrikanischen Staaten sind da zu Gast. Und auch da wird es wieder ein riesiges Programm geben. Es ist, das Festival findet statt zwischen dem 13. und 15. September dieses Jahres.
Nordisch, düstere Schwermut, das ist eines der Markenzeichen des norwegischen Autors Jon Fosse. Die Stücke von Jon Fosse sind wortkarg und lakonisch. Das gilt auch für Schönes. Ein Stück, das 2001 in Oslo uraufgeführt wurde und das jetzt der Regie-Altmeister Werner Dückelin am Zürcher Schauspielhaus zur Schweizer Erstaufführung gebracht hat. Andreas Kloy war bei der Premiere.
Der Mann, der andere Mann, die Frau – die Figuren haben keine Namen auf dem Besetzungszettel. Der Mann kommt zurück an den Ort seiner Jugend mit Frau und Tochter. Es ist Sommerfrische. Die Tochter verliebt sich rasch in einen Burschen aus dem Dorf. Da ist alles Entdeckung, Neuheit, erotische Hochspannung. Weniger eindeutig liegen die Verhältnisse bei der Elterngeneration. Die Frau interessiert sich für den Jugendfreund ihres Mannes.
Ja, das ist live. Mein Freund aus Kinderzeiten. Ja, wir waren immer zusammen, fast immer.
Ja, davon habe ich viel gehört.
Ja, ich habe von dir erzählt.
Hier ist es schön.
Ja.
Sehr schön.
So heißt es jedenfalls.
Die beiden Jungen gründeten einst eine Band. Das titelgebende Schöne, das sie verband, war die Musik und eine geheimnisvolle Bootsfahrt vor Jahren. Was da genau passiert ist, wird nie ausgesprochen, doch es ist klar, es war die eine große Liebe. Für den einen, der immer noch im Dorf ist, ist sie es geblieben, der andere hat sich verheiratet. Nun sehen die Jugendfreunde sich wieder. Die Frau will in ihr Geheimnis dringen, sie prallt bloß ab mit ihren gut gelaunten oder verzweifelten Vorstößen.
Peon, du, was habt ihr da gemacht?
Einfach da gesessen.
Oft?
Ziemlich oft.
Und dann habt ihr miteinander Musik gemacht, eine Band gegründet.
Ja.
Und dann habt ihr einfach aufgehört, ja, mit eurer Band, meine ich.
Ja.
Willst du nicht darüber reden?
Es ist lange her.
Werner Dückelin sieht sie alle mit unerbittlicher Klarheit. Bühnenbildner Raimund Bauer hat ihm einen sich in heller Ferne verlierenden holzblanken Strand auf die Bühne gebaut, einen leuchtend leeren Horizont für dieses Spiel der ewigen Lebensunmöglichkeiten. In Dückelins reduzierter, transparenter Erzählung verliert es alles Kunsthandwerkliche und entwickelt maximale Intensität. Der Mann, der sich einzig und allein in der Musik noch findet, die Frau mit ihren nervösen Entdeckungsgängen, eine wissende Mutter und der andere Mann, für den die großen Gefühle eine ganz und gar unzynische, wirkliche Größe haben. Sie alle erspielen sich in Zürich tragische Dimensionen, die weit über das fosseübliche Nebelgewaber hinausgehen.
Die nächste Vorstellung von Jon Fosses Stück Schönes am Schauspielhaus Zürich findet heute Abend statt. Auch wenn sogenannte Sprachpäpste das nicht gerne hören, die Sprache ist einem stetigen Wandel unterworfen, Wörter verändern sich und Regeln ebenso. Besonders der Wortschatz altert schnell und scheint rasch antiquiert. Das merken wir schon, wenn wir einen bloß 100-jährigen Text lesen und erst recht, wenn wir versuchen, ein mittelalterliches Gedicht im Original zu verstehen. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Einige Wörter haben nämlich ein erstaunlich langes Leben hinter sich. Linguisten listen in einer aktuellen Studie in der Fachzeitschrift PNAS Vokabeln auf, die um die 15.000 Jahre alt sind. Ja, Sie haben richtig gehört, 15.000 Jahre. Und deren Ursprung die Fachleute in einer alten euroasiatischen Ursprache vermuten. Der Beitrag von Katharina Boxler.
Damals lebten die Menschen in Europa als Jäger und Sammler. Sie genossen das Tauwetter und breiteten sich nach und nach über Eurasien aus. Denn die letzte Eiszeit war eben am Ausklingen und bis ins fernste Sibirien war Land in Sicht. Mit den Menschen wanderte auch die Sprache. Zunächst noch eine Art euroasiatische Supersprache, sollte sich diese über die nächsten 15 Jahrtausende in 7 große Sprachfamilien und viele einzelne Idiome verzweigen. Das jedenfalls ist das Alter der Ursprache, das die Forscher um Mark Pagel von der University of Reading mit ihren statistischen Modellen berechnet haben.
We could sort of wind the clock backwards in time and come up with a date of about 15,000 years for when we think this superfamily originated.
Aus dieser eiszeitlichen Ursprache sind nach und nach die großen Sprachfamilien vom indoeuropäischen bis zum altaischen entstanden. Und deren moderne Idiome von Deutsch bis Türkisch, von Baskisch bis Bengalisch. Doch so verschieden die Sprachen heute sind, gewisse Wörter teilen sie sich noch heute. Wörter, die gewissermaßen konserviert, in Aussprache und Bedeutung kaum verändert, von Generation zu Generation, von Jahrtausend zu Jahrtausend weitergegeben wurden.
You, I, not, that, we, who, what, mother.
Du, ich, nicht, wir, Mutter, Hand, geben. Alle diese Wörter zeigen, beim Sprechen geht es im Kern immer um soziale Beziehungen, um Vereinbarungen, um Koordination gemeinsamen Handelns. Mark Pagel und seine Kollegen haben eine Liste mit 23 Wörtern rekonstruiert, die in ihrer Einfachheit berührt, auch den Forscher selbst.
It is, and it's absolutely astonishing. So we see that language is all about social relations and reaching agreements and coordinating activities.
Mark Pagel und seine Kollegen erforschen die Evolution der Sprache mit statistisch-mathematischen Methoden. So haben sie beispielsweise bereits in früheren Studien herausgefunden, je häufiger ein Wort in der Alltagssprache benutzt wird, desto länger bleibt es in Klang und Bedeutung stabil. Das heißt, häufig benutzte Wörter in verschiedenen Sprachen gehen oft auf ein sehr altes gemeinsames Urwort zurück. Aufgrund der Regel, je häufiger, desto stabiler, gelang es Pagels Team bereits früher, innerhalb der 9000 Jahre alten und gut erforschten indoeuropäischen Sprachfamilie erstaunlich genau vorherzusagen, welche Wörter wann entstanden sind. Der Vergleich mit den Urwörtern in der Tower of Babel Datenbank hat die Computerdaten bestätigt. Dasselbe Prinzip haben die britisch-amerikanischen Forscher nun auch bei der aktuellen Studie angewandt. Auf der Suche nach der gemeinsamen Ursprache aller 7 euroasiatischen Sprachen, zu denen eben auch das Indoeuropäische gehört. Klar, dass diese Sprache älter sein musste als 9000 Jahre. Doch dass sich ihre supermodernen Computerprogramme zurück bis zur letzten Eiszeit rechnen würden, das hat selbst den erfahrenen Sprachforschern einen leichten Schauder über den Rücken gejagt.
Sie ist eine der schönsten Wagner-Frauen und sie stirbt einen der berühmtesten Tode der Operngeschichte. Und sie ist die einzige Figur, die auch im Titel einer Wagner-Oper vorkommt. Isolde aus Richard Wagners Tristan und Isolde. Das Wagner Who is Who von Marielle Kreis.
Isolde, das ist die rebellische Prinzessin mit wallendem, blondem Haar. Eine willensstarke Figur. Zwangsheirat mit einem alten König? Nein, danke. Doch genau das plant der Brautwerber Tristan. Er soll Isolde seinem Onkel König Marke bringen. Eine emotionale Katastrophe ist das, denn Isolde und Tristan lieben sich seit langem. Auf dem Schiff Richtung Ehehafen gibt's dann Getränke. Tristan trinkt und Isolde mit ihm. Sie denkt, es sei ein Todestrank. Lieber sterben will sie, als einen alten König heiraten, denkt sie sich. Doch das Gesöff bewirkt das Gegenteil. Die beiden verlieben sich noch viel mehr ineinander. Denn dieser Cocktail ist ein Liebestrank. Im zweiten Akt dann wird's schon recht erotisch. Doch das Ende ist klar. Tristan und Isolde können erst im Tod wirklich zusammen sein. So stürzt sich Tristan in das Schwert seines Widersachers und Isolde sinkt sich in den Tod. In den berühmten Liebestod. Mit dieser Oper setzt Richard Wagner seiner eigenen Isolde ein musikalisches Denkmal. Seine Isolde, das ist aber nicht etwa die Ehefrau Minna, sondern die Frau seines größten Gönners, Mathilde Wesendonck. Trotz Meisterwerk, Wagner bekommt sie nicht. Einige Jahre später aber findet er eine neue Isolde, ebenfalls verheiratet, Cosima Bülow. Und ihr schreibt er: Der Schluss von Tristan und Isolde, der sagt dir alles, der deutet dir uns. Und dieser Schluss hat es in sich. Isoldes Liebestod ganz am Ende der Oper ist nämlich so etwas wie die musikalische Darstellung des Liebesaktes. Wie erleuchtet, Stern umstrahlet, hoch sich hebt, singt Isolde da. Es könnte eine musikalische Erektion sein.
Thank you.
Ein Auszug aus Isoldes Liebestod. Bayreuth steht selbstredend für Hochkultur. Aber nicht nur, sondern auch für Tratsch und Klatsch und Intrigen. In der 5. Folge der Maintöchter kommt es zum Eklat. In der Kasse der Festspiele klafft ein großes Loch und keiner will es gewesen sein.
Die Maintöchter. Dekalogie von Rutbert Rattler, Regie Pfaffner-Nebelheim. 10 in sich abgeschlossene Folgen. Folge 5. Post vom Rechnungshof.
Und außerdem rächen sind die Scheuner nahe, dass sich der Richard im Grab umdreht. Da stimmt doch was in der Substanz nicht. Das kostet alles wieder ein Vermögen.
Oh.
Da müssen wir halt Geld fürs Public Viewing nehmen, sonst zahlen wir extrem straf. Oder wir streamen den Lohngrin in HD und finanzieren das über Werbeklicks.
Es ist mal wieder Montag. Etwas Ekeliges lag in der Post. Katharina heult sich bei ihrer Halbschwester Eva aus.
Und als ob das noch nicht genug wäre, gell, mache ich den braunen Umschlag auf und so ein blödes Umweltpapier war das und stell dir vor, was da drin war. Ein Mist. Bayreuth hier, Wagner am Apparat.
Weimar hier, Nicke Wagner, deine Viertelschwester und Großcousine zweiten Grades väterlicherseits.
Ach, Neigi, die neidische Kuh schon wieder.
Wenn die hier reinkommt, das kommt nicht in Frage.
Mach da keine Sorgen, Papa.
Stimmt es, dass in eurer Partykasse 1,6 Millionen fehlen?
Da ist halt einmal ein Komma verrutscht. Das ist doch nicht so schlimm. Wir bleiben trotzdem eine Weltmarke.
Aber ihr sucht nach Klienten wie ein verzweifeltes Stadttheater. Dabei seid ihr doch angeblich 10 Jahre im Voraus ausgebucht. Das verstehe ich nicht ganz.
Überhaupt gar nichts an.
Und ob? Du verbreitest ja gerne, dass es am grünen Hügel um, ich zitiere, Unterhaltung ginge. Kann sein, dass das die neue Auffassung vom Werk Richard Wagners ist.
Ach, bla 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 Bümpel.
Wie auch
SOS Geschmarri.
Ich hätte ein anderes Bayreuth bei weitem bevorzugt. Das weiß die Welt. Das habe ich auch offen und überall deutlich und laut skizziert.
Ich habe einen ganzen schlechten Empfang jetzt.
Ich habe auf dem Festnetz angerufen.
Oh, Moment, jetzt fahr ja noch in die Tunnel. Du, ich höre dich gar nicht mehr. Neigi? Wird immer schwieriger, die blöde Kuh zum Loszumwerden.
Katharina holt sich in der Speisekammer ein Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Auf dem Weg zurück stolpert sie das WLAN-Kabel.
Hundsverrecktes Scheißteil da!
Autsch!
Oh, Bayreuth hier, Wagner am Apparat.
Wenn du denkst, du kannst mit deinen blöden Tricks abhängen, ruf dich nächstes Mal meinen Anwalt an oder Gottfried.
Wer ist Gottfried?
Ich stelle dir ein Ultimatum. Bis zum nächsten 1. überschreibst du mir sämtliche Vollmachten von Richard, Wolfgang und Winifred oder ich lasse den weißen Schrank öffnen.
Eva, jetzt sag doch was, Himmel, kommt nochmal.
Der weiße Schrank.
Aber was war jetzt eigentlich in dem Schreiben vom obersten königlich-bayerischen Rechnungshof?
Was war eigentlich in dem braunen Brief vom Rechnungshof?
Woher weißt denn du das schon wieder? Du neidiges Luder, du neidiges.
Hast du heute keine Zeitung gelesen?
Ich lese lieber Internet, wenn ich auf dem liebsten Trainer stehe. Wo willst du mit deinem Schrank hin, mit deinem blöden Schrank da? Du, da sind doch bloß die Kochrezepte von der Cosima drin.
Ach ja? Und was ist mit den Geheimprotokollen der Weisen von Zion?
Jetzt red doch keinen Scheißdreck daher. Du weißt, ich bin für Transparenz total.
Aber nicht, was die braune Wäsche anbelangt. Und davon liegt noch reichlich im weißen Schrank, du Regisseurin.
Hey, du komische Tempelschnäpfe da.
Halterin.
Halt doch dein komisches Spitzmaul.
Hallo.
Alter, nein.
Also wenn die Damen jetzt bitte entschuldigen, würde ich gerne
zum
mit dem Abstand
noch so blöd. Das merke ich doch.
Hallo.
Für diesmal bleiben einige Fragen offen. Ich wiederhole also noch einmal. Was war in dem Umschlag vom obersten königlich-bayerischen Rechnungshof? Was ist das Geheimnis des weißen Schranks? Und wer ist überhaupt Gottfried? Wer denn? Erfahren Sie mehr in der nächsten Folge der Maintöchter.
Und die bringen wir am Montag um 10 vor 7. Um 10 vor 8 natürlich. Und in der Wiederholung um 17:45. Roman mit Kokain. Das ist ein Roman, der die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der dem Kokain verfällt. Das Buch stammt aus dem Jahr 1936 und lange wusste man gar nicht, wer es geschrieben hat. Jetzt liegt der Longseller in einer neuen Übersetzung vor. Eine Empfehlung von Nikola Steiner.
Die Hauptperson heißt Vadim Maslennikov. Er kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ist skrupellos, menschenverachtend und grausam. Hat es damit aber immerhin ins Jurastudium geschafft. Er ist an sich kein böser Mensch, aber immer wenn es drauf ankommt, entscheidet er sich fürs Falsche. Er lügt, er betrügt, auch sich selbst. Und damit zerstört er die Menschen, die ihm nahestehen, allen voran seine Mutter. Als er auch noch kokainabhängig wird, ist sein Ruin vorprogrammiert. Der rote Faden wirkt fragmentarisch, grob gestrickt ist die Form. Umso präziser ist der Drogenrausch beschrieben, in den Maslennikov gerät. Der Wechsel zwischen Selbstüberschätzung und Selbstzweifeln, Triumph und Versagen, Genuss und körperlicher Tortur, zwischen Sehnsucht und knallharter Realität. Hinzu kommen Sexszenen ohne Klischees, philosophische Exkurse über Scham und Schuld. Überhaupt gibt es in diesem Buch grandiose Szenen über Maslennikovs moralische und sittliche Verdorbenheit. Über den Autor, der unter dem Pseudonym M. Agejew schrieb, wurde lange gerätselt. 1936 war der Roman bei einem exilrussischen Verlag in Paris erschienen, dann in Vergessenheit geraten. Jahrzehnte später wurde er neu aufgelegt, entwickelte sich zum Bestseller. Woraufhin man vermutete, der noch junge Wladimir Nabokov könnte der Verfasser des Buches gewesen sein. So stilsicher war es geschrieben. Inzwischen scheint der langjährige Expertenstreit beigelegt zu sein. Mark Levy heißt der Autor, der das Buch in seinem Exil in Istanbul verfasst haben soll, bevor er in den 40er Jahren wieder in die Sowjetunion zurückging, wo er 1973 verstarb. Im russischen Original ist der Titel Roman mit Kokain zweideutig. Er könnte Roman heißen, aber auch so etwas wie Romanze mit Kokain, also Liebesaffäre mit Kokain. Dass diese für unseren Antihelden nicht gut ausgeht, sei hier verraten. Dass der Schluss des Romans eine pikante Pointe hat, ebenfalls.
Der Roman mit Kokain ist neu aus dem russischen Original übersetzt worden von Norma Kassau und Valerie Engler. Erschienen im Manesse Verlag.
Es gibt keine Schweizer Literatur, es gibt nur Schweizer Literaturen. Dies sagte der Kulturminister Bundesrat Alain Berset zur Eröffnung der Solothurner Literaturtage und weist damit auf die Vielfalt des Geschichtenerzählens in der Schweiz hin. Alain Berset hat in Solothurn gestern Abend die ersten Schweizer Literaturpreise verliehen. Die Solothurner Literaturtage stehen dieses Jahr unter dem Motto «Anfang». Die neue Leiterin des Festivals, die Zürcher Germanistin und Kulturvermittlerin Bettina Spörri, sagt dazu:
Ein Anfang ist einfach natürlich so wie morgen frisch aufstehen und das Gefühl haben, alles ist möglich. Und so nach ein, zwei Stunden merkt man, vielleicht ist doch nicht alles möglich und man fährt sich aber selber einschränken oder setzt sich Regeln und dann geht es weiter und so fährt das Werk an.
Die Solothurner Literaturtage dauern bis am Sonntag. Ganz, ganz viele Menschen. Rund 9000 Leute haben sich in den letzten Tagen in Zürich schwule und lesbische Filme angeguckt. Am schwul-lesbischen Filmfestival Pink Apple. Die 90 Veranstaltungen am Festival waren somit gut besucht, wie die Organisatoren mitteilen. Viele Vorstellungen seien ausverkauft gewesen. Es war die 16. Ausgabe des Pink Apple Festivals. Diese Wagner-Inszenierung war denn doch zu deftig. Die Rheinoper in Düsseldorf hat den umstrittenen Tannhäuser abgesetzt. Wegen der drastischen Nazi- und Holocaust-Szenen hat es massive Proteste gegeben. Die Oper wird seit gestern deshalb nur noch als Konzert aufgeführt. Der Regisseur Burkhard Kosminski hat es zuvor abgelehnt, einzelne Szenen seiner Inszenierung zu ändern, aus künstlerischen Gründen, wie er sagte.
Wissen ist das Allgemeingut der Menschheit. Unter diesem Motto stellt eine digitale Bibliothek mehr als 2 Millionen Bücher und Landkarten gratis zur Verfügung. Und darüber findet sich heute ein interessanter Artikel in der NZZ, Remo Vitelli.
Da hat zum Beispiel ein Sammler von historischen Landkarten seine Schätze zur Verfügung gestellt. Alleine 38.000 alte Karten sind deshalb zugänglich. Es geht um das Projekt Digital Public Library of America. Angeschoben hat die Sache der Bibliotheksdirektor der Elite-Universität Harvard, Robert Darnton. Eigentlich hatte bereits die Suchmaschine Google die Idee, möglichst viele Bücher im Internet zugänglich zu machen. Wegen Problemen mit den Urheberrechten sind diese Bücher mittlerweile aber nicht mehr kostenlos. Die Digital Public Library will das anders machen. Darnton hofft darauf, dass viele Autoren ihre Schriften freiwillig zur Verfügung stellen. Das klinge vielleicht naiv, wird er in der NZZ zitiert, aber sobald ein Buch nicht mehr im Buchhandel erhältlich ist, bleibt die digitale Bibliothek eigentlich die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch Leser zu finden.
Religionsfreiheit ist eine merkwürdige Angelegenheit. Dies stellt heute die Süddeutsche Zeitung fest in einem Artikel über eine Juristentagung zum Thema.
Und der Artikel bringt eine Reihe von Beispielen, die teils doch ziemlich drastisch sind. Ein T-Shirt mit einem gekreuzigten Schwein und der Aufschrift INRI wird da beschrieben, aber verboten ist das nicht, jedenfalls nicht nach deutschem Recht. Denn, wie die Fachleute an ihrer Tagung feststellten, Gott ist kein Grundrechtsträger und seine Ehre ist kein Schutzgut. Provokateure genießen oft Meinungsfreiheit, was ja auch wünschenswert ist grundsätzlich, wie das Beispiel Pussy Riot in Russland zeigt. Dass die guten Sitten und die Moral wieder Einzug halten ins Recht, das sei, wie man weiß, ein gefährliches Unterfangen, weil Moral im Zweifel immer das ist, was eine Mehrheit dafür hält, ist heute in der Süddeutschen zu lesen.
Riesige Haufen brennender Bücher. Dieses Bild ist untrennbar mit der Zeit des Nationalsozialismus verbunden. Am 10. Mai 1933 brannten in Berlin die Bücher. Die Nationalsozialisten wollten mit dieser Aktion die deutsche Literatur säubern. In 100 Sekunden Wissen erinnert Hans-Jörg Schulz an die Bücherverbrennung heute vor 80 Jahren.
Es gab so gut wie keinen Widerstand. Buchhändler und Verleger reagierten opportunistisch, Universitätsrektoren und Professoren machten mit und die Intellektuellen sprachen gerne von studentischem Übereifer. Dabei war alles Teil eines großen nationalsozialistischen Plans. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer, hatte der Propagandachef der Nazis Josef Goebbels als Devise ausgegeben. Undeutsch, das waren damals Heinrich Mann, Erich Kästner, Erich Maria Remarque und viele Dutzend anderer großer Schriftsteller. So genannte Feuerreden wurden gehalten, als die Bücher den Flammen übergeben wurde. Goebbels, der damals auch Gauleiter von Berlin war, schmiss die Werke von Karl Marx ins Feuer und beschwor dabei, dass das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus nun vorbei sei. Dieser Holocaust of Books, wie die illustrierte Newsweek damals schrieb, zeigte, wie atemberaubend schnell, nur ein Vierteljahr nach der Machtübernahme, die Nazis das gesamte Klima im Staat und auch in den Hochschulen bestimmten. Die Scheiterhaufen, die geradezu lustvoll genähert wurden von jungen Studenten, waren ein Symbol für die Gleichschaltung in der Politik und die Ausschaltung der freien Meinung. Allein in Berlin kamen bei Sammelaktionen 20.000 Bücher zusammen. Bert Brecht, Kurt Tucholsky, Alfred Döblin, Else Lasker-Schüler, alle jene Schriftsteller, die für uns heute die Literatur der Weimarer Republik repräsentieren, sie alle wurden zu Asche. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Heinrich Heine hatte das 1820 geschrieben und 113 Jahre später bewahrheitete sich die Prognose. Erst brannten die Bücher in Nazi-Deutschland und dann die Menschen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.